Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit der Dokumentarfilmregisseurin Irina Ria Benka. Sie wurde geboren vor 34 Jahren in der Ukraine, und zwar in der zweitgrößten Stadt im Osten, in Kharkiv. Dort hat sie Englisch und Deutsch studiert und auch unterrichtet. Seit 2016 lebt sie in Deutschland. Einen schönen guten Morgen, Frau Ria Benka.
Guten Morgen, Frau Riedel.
Ich glaube, für uns alle vielleicht mehr noch, als wir uns das zu dem Zeitpunkt bewusst gemacht haben, ist dieser 24. Februar, als Russland den Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine startete, so eine Art Wendepunkt, Schicksalstag, wie auch immer, hat jedenfalls viel verändert. Wissen Sie noch, wo Sie waren an diesem Tag und wie Sie davon erfahren haben?
Ja klar, also ich war eigentlich in meinem Bett und ich habe mein Handy ausgeschaltet, und als ich um ungefähr 7 Uhr aufgewacht war, habe ich die Nachrichten gesehen von vielen von meinen Freunden. Ich kann es nicht glauben, er hat uns doch gebombt und dies und das, und da war ich sofort schockiert und habe versucht, meine Eltern anzurufen, zu verstehen, was da überhaupt passiert. Das ist wirklich der schrecklichste Tag des Lebens, würde ich sagen.
Irina Ria Benka, vor 6 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Zurzeit studiert sie an der Uni Hannover, schreibt da gerade ihren Master im Bereich Fernsehjournalismus. Frau Ria Benka, man vergisst manchmal ein bisschen, dass dieser Krieg auf die Ukraine, wenn man so will, im Grunde schon früher begonnen hat, nämlich 2014, als Russland die Krim annektiert hat. Hat sich eigentlich in Kharkiv, wo Sie herkommen, damals das Zusammenleben zwischen den auf der einen Seite, die Russisch als Muttersprache haben, und auf der anderen, die Ukrainisch als Muttersprache haben, schon verändert?
Ich danke Ihnen, dass Sie das erwähnen, ja, dass der Krieg 2014 begonnen hat, weil das ist sehr wichtig zu betonen. Ich glaube, in Deutschland, das war immer so Ukraine-Krise in allen diesen Jahren, ja, und seit erst 24. Februar nennt man das Krieg, was ganz falsch ist. Ja, das ist wirklich schon seit 8 Jahren einen Angriffskrieg auf die Ukraine, und da Kharkiv auch im Osten liegt, so wie Donbass-Gebiet, was okkupiert wurde im Frühling und Sommer von 2014 und wo stark gekämpft wurde. Natürlich haben wir das in Kharkiv sofort gespürt, weil ganz viele Soldatinnen wurden in die Stadt gebracht, zu unseren Krankenhäusern. Ganz viele Binnenflüchtlinge sind dann nach Kharkiv gekommen, weil das, also Kharkiv, Dnipro, diese Städte, sie liegen am nächsten. Und natürlich, wenn man flieht, möchte man so schnell wie möglich in Sicherheit sein. Ja, und diese Städte waren natürlich die Hauptstadt auch. Waren so die Hauptpunkte, und ja, das haben wir gespürt, aber trotzdem, das Leben war ganz, ich kann nicht sagen entspannt, nein, aber ganz normal. Ja, alles hat funktioniert, alle haben gearbeitet, studiert, geheiratet, alles Mögliches, ja, und deshalb, das war so ein bisschen merkwürdiges Gefühl. Wir verstehen, wir sind im Krieg, aber trotzdem leben wir in Quasi-Sicherheit. Und diese Quasi-Sicherheit wurde dann in diesem Jahr schon gebrochen.
Hatten oder haben Sie auch russischsprachige Freunde? Oder sind Sie möglicherweise selbst bilingual, also sprechen beide Sprachen?
Eigentlich schon, ja. Ich bin absolut bilingual und eigentlich, ich bin russisch gewachsen sozusagen, ja, also dass ich auf Russisch rede. In unserer Stadt ist es schon leider normal, Russisch zu reden miteinander, mit Freunden. Das hat, ich glaube, ganz doll geändert nach 2013, also 14 nach der Revolution der Würde. Und dann natürlich mit dem Krieg haben wir verstanden, dass die Sprache ist auch eine ganz große Waffe, und man muss eigene Sprache schützen, und man kann sich so definieren und verstehen, wo ist der Feind, wo ist dein Freund sozusagen. Und ja, deshalb ganz viele von meinen Freundinnen und Freunden sind, also sie sprechen Russisch und immer heute auch immer wieder, und trotzdem sind ganz große Patrioten der Ukraine. Und ja, also diese Sache, dass man mit der Sprache immer teilen wollte, das war auch Teil und bleibt wahrscheinlich immer noch Teil der russischen Propaganda, das ist ganz falsch. Also man kann russischsprachig sein, aber für die Ukraine bis zum Tod kämpfen.
Wie sind Ihre Verbindungen in die Heimat heute, nach Kharkiv oder auch in die Umgebung? Da leben ja sicherlich Freunde und auch Verwandte von Ihnen.
Ja, sicher. Also ganz viele, die, also ich würde so sagen, die jüngere Generation, die aber schon kleine Kinder haben, sie haben sofort versucht auszuwandern, also irgendwie zum Westen der Ukraine oder sogar einfach nach Europa, damit, also um Kinder zu schützen. Aber diejenigen, so die Eltern von meinen Freunden, die Großeltern und so, also die ältere Generationen würde ich so bezeichnen, viele haben gesagt, nein, wir bleiben, weil wir sehen, also Putin geht weiter und weiter, jetzt ziehen wir nach Westen der Ukraine um oder so, ja, und er kommt wieder dorthin. Es macht keinen Sinn. Wir bleiben hier, das ist unsere Stadt, das ist unser Zuhause und wir müssen hier sein. Deshalb, ja, ganz, ganz viele sind geblieben, aber ich würde sagen, also meine Generation, die sind teilweise im Westen der Ukraine, teilweise in Deutschland oder anderen Ländern, also diejenigen, die auswandern konnten, haben versucht, das zu machen.
Wie ist das mit Ihren Eltern? Leben die noch in Kharkiv?
Sie waren nur die erste Woche da und Kharkiv wurde sehr stark gebombt. Das war wirklich unmöglich, da zu bleiben. Das war sehr, sehr gefährlich und Gott sei Dank haben sie es geschafft, die Stadt zu verlassen und gerade sind sie hier bei mir in Hannover in Deutschland.
Das heißt natürlich auch, dass man dann auf einmal wieder zusammenlebt, was man vielleicht jahrelang nicht getan hat oder haben die ihre eigene Wohnung. Also ich denke mir, wenn die Menschen kommen, ihre Hilfe ja auch wollen und bekommen sollen, dass es dann im Alltag gar nicht so einfach ist.
Ja, haben Sie recht, auf jeden Fall. Das ändert das Leben sehr. Natürlich von Anfang an ist es, also man spürt diese Freude. Alle sind gesund, alle sind hier, ja, also nicht unter Bomben, in Sicherheit endlich mal. Und das ist super. Aber dann kommt so dieser Punkt Bürokratie. Man muss so viel erledigen. Und ja, das stört natürlich im Sinne, dass ich muss zum Beispiel meine Masterarbeit bis zum Ende schreiben. Und wenn ich so bei diesen Behörden ständig anrufen muss oder vorbeikommen muss oder dies, das. Das ist schon schwierig und ja, also es gibt Probleme, aber diese Probleme sind, ich würde sagen, das sind keine Probleme, das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man Lösungen finden muss, aber im Großen und Ganzen, man freut sich sehr, dass also die Nächsten, ja, also die Eltern, die Liebsten, dass sie in Sicherheit sind.
Es gibt ja durchaus auch viele, die schon wieder zurückgehen in die Ukraine. Sie sagen, sie wollen Teil des Widerstandes gegen den russischen Angriffskrieg sein und gegen die Besatzung zum Teil. Kennen Sie dieses Gefühl oder können Sie es zwar verstehen, aber es treibt Sie selbst nicht unbedingt?
Ich würde sagen, ich kann die Menschen, die zurückgehen, ganz gut verstehen, weil vor allem die Menschen, die nie im Ausland gelebt haben. Ja, also sie verstehen viele Sachen gar nicht, wie sie in Polen, in Deutschland, in Tschechien, ich weiß nicht, ja, unterschiedliche Ländern funktionieren. Und es ist schwierig, so weit weg von zu Hause zu sein und ohne Sprachkenntnisse natürlich, das ist immer schwierig. Und natürlich versteht man, ich kann da gut gebraucht werden. Was kann ich hier? Also fast nichts, ich muss meine eigenen Sachen erledigen, wieder so Bürokratie, dies, das und da kann ich behilflich sein. Und ich glaube, das sind die Hauptgedanken von Menschen. Ich selber würde gerne zurückkommen und helfen und wahrscheinlich mache ich das später, aber jetzt verstehe ich, dass hier in Deutschland kann ich auch ganz viel machen, also zum Beispiel bei solchen Interviews, wenn ich meinen Film zeige, wenn ich mit Menschen rede, dadurch, dass ich schon ziemlich lang hier wohne und die Gesellschaft ziemlich gut kenne, verstehe ich auch, welche Botschaften muss ich vermitteln, damit die Ukraine besser verstanden wird, sozusagen, ja, und deshalb, also ich glaube, zur Zeit, bis ich meine Masterarbeit fertig habe, bis ich mit dem Studium fertig bin, bleibe ich hier und dann schaue ich mal, wie das sich alles weiterentwickeln wird.
Inwieweit können Sie auch davon profitieren, dass Sie ja auch Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung waren oder auch noch sind? Also das sozusagen in dem Sinne, wie Sie es gerade beschrieben haben, auch als eine Art Sprachrohr benutzen.
Genau, ich glaube, das ist genau diese Tätigkeit. Natürlich, es gibt ganz, ganz viele andere Tätigkeiten innerhalb der Stiftung. Also da haben wir ziemlich große Freiheit, was politische Bildung angeht. Und als Stipendiatinnen können wir selber zum Beispiel Initiativseminaren machen. Und das haben wir, diese Möglichkeiten haben ich und andere Stipendiatinnen aus der Ukraine benutzt. Und im Mai zum Beispiel dieses Jahres haben wir in Berlin ein Seminar über die Ukraine gemacht und da haben wir gemerkt, dass die anderen Stipendiatinnen, vor allem aus Deutschland, da waren wahrscheinlich ein paar andere Länder dabei, die Stipendiatinnen aus anderen Ländern, aber vor allem waren das die Deutschen, dass sie ihre Ansichten zur Situation ganz stark geändert haben, weil sie viel, viel mehr Grundkenntnisse bekommen haben, wie also dieser Krieg sich entwickelt hat, was früher in der Ukraine passiert ist, wie Russland uns immer so gedruckt hat und so. Und deshalb, ja, also innerhalb der Stiftung durch solche Initiativen können wir schon mit den Jugendlichen aus Deutschland, mit ganz intellektuellen Menschen ins Gespräch kommen und viel erklären. Und das ist gut.
Seit 2016 lebt unser heutiger Gast, die Ukrainerin Irina Riabenka, in Deutschland. Hat es sie eigentlich seinerzeit aus der Ukraine weggetrieben oder hat es sie nach Deutschland hingezogen?
Ich glaube, das war ein bisschen eine spontane Entscheidung von mir, nach Deutschland zu kommen. Also ich habe Deutsch an der Uni studiert, Englisch war die erste Fremdsprache und Deutsch die zweite. Deshalb war ich immer so mehr englisch orientiert und auch englischsprachige Länder. Aber da ich mein Leben mit Journalismus verbinden möchte, habe ich mich für unterschiedliche Medienwelten interessiert. Und ich habe schon früher bemerkt, dass so wie Medien in Deutschland funktionieren, gefällt mir, interessiert mich. Und das möchte ich tiefer verstehen. Und dann, ja, irgendwie habe ich diese Entscheidung getroffen, nach Deutschland umzuziehen und die Medien hier kennenzulernen.
War das dann ein relativ leichter Einstieg, da reinzukommen? Also wie haben Sie angeknüpft? Womit ging's los? Sie sind ja sicher nicht einfach mit einem gepackten Koffer nach Deutschland gekommen und haben gesagt, jetzt gucke ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Das war schon ganz lange Vorbereitung. Ich habe mich für unterschiedliche Programme beworben und vor allem interessierte mich EFD, Europäischen Freiwilligendienst. Und ich habe eine perfekte Stelle gefunden bei einem Bürgersender, der offene Kanal Magdeburg, und das war einfach ein Jackpot. Das ist die Zeit, die ich im offenen Kanal Magdeburg verbracht habe, war wirklich die beste Zeit hier in Deutschland in allen diesen Jahren. Also da habe ich alle möglichen Freiheiten bekommen, mich zu entwickeln, mit dem Film zu arbeiten und also ich meine mit dem Medium-Film einfach das kennenzulernen, wie man Dokumentarfilme macht, wie man Reportagen macht, wie man moderiert, alles Mögliche. Und also ich war ganz glücklich, diese Stelle zu bekommen und den Freiwilligendienst dort zu absolvieren. Da musste ich natürlich Haufen von Unterlagen sagen, um Visum zu bekommen, so wie das immer alles läuft für Ausländer. Und dann, ja, nach dieser Vorbereitungsphase bin ich dann am 1. Oktober 2016 nach Deutschland gekommen, nach Magdeburg, und habe damit mein Leben, meinen Medienweg hier angefangen.
Wenn Sie die Rolle der Medien in der Ukraine und in Deutschland vergleichen, sind die Medien im Allgemeinen in der Ukraine ähnlich frei? Gibt es auch offene Kanäle wie dieser, an dem Sie dann in Magdeburg gearbeitet haben? Oder wo sind die größten Unterschiede für Sie?
Also ich glaube, mittlerweile entwickeln die Medien in der Ukraine ganz gut, wieder nach der Revolution der Würde. Ich kann immer das wiederholen, dass viele Sachen haben sich geändert in der Ukraine nach der Revolution und mit dem Anfang des Krieges. Und mittlerweile haben wir auch öffentlich-rechtliche Medien. Die funktionieren ein bisschen anders als in Deutschland. Wir haben kein Rundfunkgebühr, das wir alle selber zahlen müssen. Da bekommen diese Medien das Geld vom Parlament, aber trotzdem, sie sind schon unabhängig. Aber leider fast alle unsere Medien, also es gibt diese öffentlich-rechtliche und dann gibt es viele andere Fernsehkanäle, Radiokanäle, die Oligarchen gehören. Und das ist schon ein großes Problem, weil da hat man immer bemerkt, quasi diese Einflüsse. Ja, man muss ein bisschen anders berichten über die Feinde von diesen Oligarchen oder sowas. Und das hat mir nie gefallen und deshalb wollte ich sehen, wie das anders laufen kann. Und wie gesagt, das läuft schon anders in der Ukraine durch diesen öffentlich-rechtlichen Sendern, die wir da haben. Aber Bürgersender, also offene Kanäle, haben wir dort nicht. Und ich schreibe gerade meine Masterarbeit über die Bürgermedien in Deutschland. Und ich habe große Hoffnung, dass ich sowas in der Ukraine auch starten könnte oder irgendwie helfen könnte, das zu entwickeln.
Hat sich dann auch da mit dem berühmten Februartag etwas verändert? Also wie frei können die Medien im Donetsk und Lugansk, ist wahrscheinlich sowieso schwierig, aber im Rest der Ukraine berichten auch über diesen Krieg?
Ich würde sagen, ganz frei. Also sie können das wirklich frei machen. Es gibt sehr viele unabhängige Journalisten bei uns, die zu unterschiedlichen Medienholdings gehören sozusagen. Ja, es gibt natürlich ganz viele, die vom Ausland in die Ukraine gekommen sind und von dort berichten. Und man vergleicht einfach diese Berichterstattung, wie die Ukrainer vor Ort berichten, wie die Ausländer vor Ort berichten. Und ich würde sagen, das stimmt alles. Ja, also da merke ich nicht, dass irgendwie etwas Falsches berichtet wurde. Und Sie haben Donetsk, Lugansk erwähnt, das ist natürlich ein großes Problem. Also die Regionen in der Ukraine, die okkupiert sind, da gibt es überhaupt keine Meinungsfreiheit. Da ist eine absolute Lügenpresse. Und das, was Sie Menschen vor Ort erzählen, das ist einfach unglaublich. Und leider, ich weiß nicht, also warum die Menschen trauen sich nicht, ein bisschen im Internet zu recherchieren, zu analysieren. Aber ich merke, dass also viele, nicht alle, aber viele, die da wohnen, die glauben dieser Propaganda. Und das ist natürlich ganz schrecklich.
Unser Gesprächsgast heute Morgen ist die gebürtige Ukrainerin Irina Ryabenka. Im vergangenen Jahr hat sie einen Dokumentarfilm gedreht. Der hat auch einen Preis bekommen. Der wurde bei Arte gezeigt. Er heißt Heller Weg. Und er dokumentiert das 28-monatige Martyrium, muss man schon sagen, eines jungen Journalisten, Stanislav Assaev heißt er, der von den sogenannten russlandtreuen Separatisten in der Ostukraine in einem inoffiziellen Gefängnis festgesetzt und dort grausam gefoltert wurde. Er selbst nennt es, das war in Dachau von Donetsk. Der Vorwurf gegen ihn lautete Spionage. Er hatte nämlich Undercover für den US-Sender Radio Liberty aus dieser seit Jahren umkämpften Region berichtet. Wie, Irina Ryabenka, sind Sie auf diesen Stanislav Assaev und seine Geschichte gestoßen?
Ich bin selber Journalistin und natürlich verfolge alles, was in der Ukraine passiert und alles, was mit meinen Kollegen dort passiert. Und als wir alle wussten, dass Stanislav Assaev verhaftet wurde, er war zuerst einige Wochen gar nicht, also niemand konnte ihn erreichen, er war nicht erreichbar. Und dann wurde schon festgestellt, er ist dort in diesem furchtbaren Foltergefängnis Isolation festgehalten. Dann haben viele Menschen angefangen, unterschiedliche Aktionen zu machen, um ihn von dort zu retten. Und als ich die Nachricht gelesen habe, er wurde freigelassen, war ich natürlich sehr, sehr glücklich und froh, dass er wieder in Freiheit ist. Und dann, als ich mit meinem Abschlussfilm Gedanken gemacht habe, was ich den Film machen möchte, habe ich gedacht, dass Stanislav und seine Erfahrungen passen ganz gut als Thema für den Film. Und ich habe ihn einfach kontaktiert, ihm geschrieben und gefragt, ob er Lust hat. Er hat sofort zugesagt.
Also man hat ihn tatsächlich nach 2,5 Jahren freigelassen, war ein Gefangenenaustausch. Ich habe mich gefragt, ob das nicht aus Sicht der Peiniger eigentlich unlogisch war, ihn freizulassen. Nicht alle sind nämlich freigekommen. Einige sind auch dort gestorben aufgrund der Folter und der Qualen. Denn er hat ja immer gesagt, Stanislav Assaev, dass er berichten wird, was er da erlebt hat.
Ja, Sie sagen das absolut richtig. Also er sagt das im Film, dass ich habe mit meinem Verhandlungschef gesprochen und ihn immer wieder diese Frage gestellt, ja, warum zeigen Sie mir das alles? Verstehen Sie nicht, dass ich weiter, wenn ich frei bin, ich werde das alles weitertragen, so weit, wie ich kann, also dass die ganze Welt davon erfahren könnte. Und anscheinend sind Sie da so fest überzeugt, dass Sie nichts dafür kriegen werden. Ja, also ich meine keine juristische,
nicht bestraft werden.
Genau, danke schön. Ja, nicht bestraft werden in allen Sinnen, dass sie nicht zurückgefoltert werden, dass sie nicht ins Gefängnis kommen oder sowas. Sie verstehen einfach, wir können alles machen. Wir sind hier so kleine Götter. Ja, und deshalb ist ihnen egal, ob irgendwelcher Stanislav Asiev dann frei kommt und was erzählt oder nicht, trotzdem bleiben sie immer unbestraft. Ich glaube, so sind die Gedanken von diesen Menschen.
Es gibt ja gleich zwei ironische Momente an der Geschichte. Zum einen die Adresse von diesem Gefängnis, Heller Weg, du lieber Gott, ausgerechnet Heller Weg. Und es heißt, also dieser Ort hieß schon immer Isolation und es hat jetzt ein Isolationsgefängnis. Erzählen Sie uns die Geschichte.
Ja, das ist, also diese Straße heißt Heller Weg, nicht einfach so, weil das immer die Sonne dort scheint und die Straße ist so hell. Einfach, weil das ein Lenins Begriff ist, schon von Sowjetzeiten und in Donetsk, überall in der Ukraine waren ganz viele Sowjetbegriffe zu sehen, sogar wenn die Ukraine unabhängig geworden ist. Aber trotzdem, das ist alles geblieben. So ist dieser Heller Weg. Und das ist eigentlich diese Absurdität, was Heller Weg in Sowjetzeiten bedeutete. Das war immer Folter. Also die Sowjeten ist dafür bekannt, dass sie die Menschen getötet haben, gefoltert haben. Einfach nur Holodomor, ja, Hungernot, dieser Genozid gegen dem ukrainischen Volk, was sie ausgeübt haben in 1932, 1933. Also das ist alles eigentlich die Methoden von diesem hellen Weg. Und ausgerechnet an dieser Straße im 21. Jahrhundert wiederholen die Putinisten, die modernen Faschisten diese Methoden. Und das ist natürlich einerseits absurd, aber andererseits die wahre Realität, Wirklichkeit, was wir in dieser Welt heutzutage haben und was wir bekämpfen müssen.
Und der Ort war mal ein Kulturzentrum und davor war es eine Fabrik für Isoliermaterial, deshalb der Name Isolation.
Genau, ganz richtig. Also in Sowjetzeiten, das war eine ganz gute Fabrik für Isoliermaterialien und dann, als die Ukraine unabhängig war, ich glaube, da hat einfach die Produktion von Isoliermaterialien gestoppt und die Fabrik stand leer. Und dann hat die Besitzerin dieser Fabrik sich entschieden, ein großes Kulturzentrum da zu machen. Sie hat ein Kulturzentrum in Essen, glaube ich, gesehen, hier in Deutschland und war sehr inspiriert, wie man hier also diese Fabriken neu benutzt hat, ja, für Kulturszene. Und das hat sie in Donetsk geschafft und seit 2010 bis 2014 hat dieses Isolationskomplex, schon Kulturkomplex, ganz gut funktioniert. Da waren unterschiedliche Ausstellungen mit Malern, Künstlern von der ganzen Welt. Und dann leider 2014, als Russland mit dem Krieg zu unserem Land gekommen ist, musste das alles aufgehört werden, weil die Okkupanten sind einfach da gekommen und sie haben gesagt, ja, also morgen müssen sie weg. Und dann arbeitet seit 2014 diese Stiftung Isolation im Exil in Kiew und dort wurde ein Foltergefängnis auf dieser großen Gelände eingerichtet.
Und das existiert bis heute? Also wahrscheinlich, wenn es ein Kulturzentrum war, ist es ja auch mitten in der Stadt und jeder weiß es und jeder schweigt drüber?
Genau, das ist die Sache. Alle versuchen einfach, dieser Ort ein bisschen so rundherum umlaufen, sozusagen, ja, nicht so nah zu kommen. Alle wissen, dass da was passiert. Aber ich glaube, ich kann mir wirklich das vorstellen, dass es gibt manche Menschen, die keine Ahnung haben, die irgendwo auf der anderen Seite von Donetsk wohnen und möchten sich einfach mit solchen Sachen gar nicht auseinandersetzen. Aber die Mehrheit weiß Bescheid, dass es mindestens ein Gefängnis ist. Ob es Foltergefängnis ist oder nicht, da wahrscheinlich wissen sie nicht so viel. Aber natürlich ignoriert man das, weil man möchte eigene Sicherheit irgendwie bewahren. Ja, und das ist immer bei solchen Regimen. Lieber still bleiben, um weiter am Leben zu bleiben.
Stanislav Asiev hat ein Buch geschrieben über seine 2,5 Jahre ab 2017 in diesem Höllengefängnis. Und dieses Buch ist die Grundlage für Ihren Film. Wie schwer war es für Sie als Regisseurin, eine Bildsprache zu finden für dieses ungemein Bedrückende, was er zu erzählen hat? Weil Sie konnten ja schlechterdings nicht nachfilmen oder auch nicht an den Originalschauplatz gehen.
Ja, das war die Sache, dass ich auch für mich von Anfang an entschieden habe. Ich habe gesagt, ich möchte durch Metaphoren, durch irgendwelchen poetischen Mitteln das alles zeigen, dass die Zuschauer ein bisschen eigene Fantasie benutzen können. Und wenn wir über Folter reden, ich zeige die Tische aus einem Kulturzentrum und man hört über die Folter auf den Tischen dort in Donetsk. Und ich möchte diese Bilder gar nicht zeigen. Ich möchte, dass man versteht, auf diesem Tisch kann später auch gefoltert werden, wenn Putin hierher kommt. Ja, egal wo dieses Kulturzentrum sich jetzt befindet. In Kiew oder dann in Lviv oder in, keine Ahnung, also Prag, Lissabon oder sowas. Wenn wir Putin so weit weg lassen, wird man auf diesen Tischen gefoltert. Und ich möchte, dass die Zuschauerinnen, die diesen Film sich anschauen, dass sie durch diese poetischen, metaphorischen Mittel zu so einer Schlussfolgerung kommen.
Es passiert. Ich war eine solche Zuschauerin, ich habe mir das angeguckt und es sind diese assoziativen Bilder, die wirklich stark sind. Also sei es die leeren Bügel an der Garderobe oder der Stacheldraht im Bild, der Industrieaufzug, der ja nicht an dem Ort in dem Gefängnis, aber an einer anderen Stelle ist und man sieht das unverputzte Gemäuer, wenn man fährt und der Journalist erzählt dann auch ein bisschen, was es für Assoziationen in ihm weckt. Und dann gibt es den Hirsch. Da geht immer wieder ein Hirsch durchs Bild. Was soll der sagen?
Ich möchte eigentlich, dass jeder und jeder für sich diesen Hirsch versteht. Ja, ich möchte nicht jetzt sagen, der Hirsch bedeutet unbedingt das und das und das. Und wenn ich, also ich hatte in diesem Jahr schon einige Filmvorführungen zusammen mit meinem Team und wo wir dann die Gespräche nach der Filmvorführung hatten, habe ich immer wieder diese Frage bekommen, was bedeutet der Hirsch? Und dann habe ich diese Frage an Publikum gestellt und für sie, was bedeutet der Hirsch für sie? Und dann habe ich absolut unterschiedliche Antworten bekommen. Jemand sagt, ja, das ist schon also Würde und Stärke. Jemand sagt, ja, und ich glaube, das ist ein bisschen so Angst und Schwäche. Und also ganz unterschiedlich. Was für mich wichtig ist, dass man durch diesen Hirsch auch immer wieder quasi zu einer anderen Welt kommt, dass man versteht, dass irgendwo nicht weit weg von uns grausame Sachen passieren und dass wir irgendwie stille Beobachterinnen sind von diesen Sachen. Aber wir müssen nicht still sein. Ja, wir können nicht dorthin, wir können nicht die ganze Welt sofort retten, aber still beobachten ist auch nicht immer richtig. Irgendwas können wir doch ändern und dadurch also, dass wir Verständnis erstmal bekommen, dass schlimme Sachen passieren und wenn wir einverstanden sind, dass das so ist, dann könnten wir hoffentlich was ändern.
Irina Rea Benka, der Film ist übrigens noch in der Arte Mediathek bis zum Ende des Jahres zur Verfügung. Irina Rea Benka, im Rahmen ihrer Arbeit beim offenen Kanal in Magdeburg, Sie haben davon schon ein bisschen erzählt, da hat sie auch einen Filmbeitrag über Europa gemacht. Über die sogenannte östliche Partnerschaft, so nennt die EU ihre Beziehungen zu 6 Staaten aus dem früheren Ostblock, darunter eben der Ukraine. Was, Frau Rea Benka, ist für Sie Europa? Wertegemeinschaft oder geografisch definiert, historisch, kulturell? Wie definieren Sie es?
Europa ist für mich nicht nur Geografie oder Politik. Und wenn ich sowas höre wie zum Beispiel so, sollte die Ukraine Teil Europas werden, im Sinne von der EU natürlich, ja, bin ich immer sehr erstaunt, weil die Ukraine immer Europa war, geografisch, aber auch mental. Und gerade kämpfen die Ukrainerinnen und Ukrainer für Europa, für die Werte, die europäisch oder so westlich genannt werden, ja, so Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Achtung der Menschenwürde, Meinungspluralismus und alle diese Werte, diese grundlegenden Prinzipien bedeuten Europa für mich. Aber ich würde sagen, dass noch eins ist ganz wichtig, füreinander stehen. Ja, und deshalb wundere ich mich ein bisschen, wenn ich manchmal höre, ja, so diesen Krieg ist weit weg von uns, wir haben unsere eigenen Probleme, wie ob wir Wärme in unseren Häusern im Winter haben werden zum Beispiel und so. Und ich möchte nur dazu sagen, dass wenn wir wissen, dass ein brutaler Genozid in Europa wieder geschieht, müssen wir alles dafür machen, um es zu stoppen und Menschen zu retten. Und das bedeutet für mich also Europa füreinander stehen.
Sie haben vorhin schon kurz angedeutet, dass Sie die Reaktionen der Europäer und der Deutschen nach 2014 schwach, zögerlich, unentschieden fanden. Nach dem 24.02., also dem Angriff auf die ganze Ukraine durch Russland, ist ja aber doch viel passiert.
Auf jeden Fall. Und was für Unterstützung wir hier gesehen haben, wie meine ich die Ukrainerinnen, die hier in Deutschland wohnen, wie die einzelnen Deutsche die Ukrainerinnen geholfen, unterstützt, alles gegeben haben, das habe ich nie erwartet, dass wir sowas sehen werden. Also da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und das ist nicht selbstverständlich, dass die Menschen eigene Wohnungen geben. Also die Kleidung, Essen, so viel einfach. Das ist unglaublich. Und da finde ich, dass ja, die Welt hat immer noch so Chance weiter zu überstehen, ja, wenn die Menschen so gut sind und so warmherzig sind. Was aber die Politik angeht und die Berichterstattung, solche Sachen, ja, da finde ich, es gibt noch vieles zu verbessern, ja, weil also man muss irgendwie klar die Sachen nennen, ja, und es ist keine Ukraine-Krise, es ist kein Ukraine-Krieg, ja, es ist eindeutig ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und wenn man das jeden Tag hört, seit 8 Jahren, würde ich sagen, wenn man sowas seit 8 Jahren hören könnte, würde man diese Situation viel, viel anders betrachten, als wenn man jeden Tag oder sogar gar nicht jeden Tag einmal pro Monat so Ukraine-Krise gehört hat. Da haben alle vergessen, dass das irgendwas da passiert. Und unsere Soldatinnen sind leider jeden Tag, fast jeden Tag gestorben in allen diesen 8 Jahren.
Würden Sie denn sagen, dass die beschriebene Hilfsbereitschaft und der gastfreundlicher Umgang mit den Geflüchteten nachlässt jetzt über die Zeit?
Ich würde sagen, dass das schon eine Tendenz des Lebens ist. Ja, das ist immer so, egal wo was passiert. Also die Wälder brennen in Australien. Alle sind absolut besorgt, erstaunt und versuchen Spenden zu senden. Eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, dann redet niemand mehr darüber, ja, obwohl die Wälder brennen wahrscheinlich weiter. Und genauso ist hier, je länger dauern solche Kriege, Konflikte, solche militärische Situationen überall in der Welt, desto, was für Wort soll ich hier finden? Also man ist schon ein bisschen müde, würde ich sagen, ja, von diesen Nachrichten. Und man möchte natürlich zurück ein normales Leben haben. So war auch mit Corona. Irgendwann haben alle gesagt, ja, mir ist schon egal, okay, ich werde Corona haben, aber ich möchte auch ein normales Leben haben und nicht immer mich begrenzen. So. Und deshalb, ja, natürlich, das, was wir im März beobachtet haben, diese Hilfsbereitschaft, und was wir jetzt im Juli, August beobachten, das kann man gar nicht vergleichen. Ich hoffe aber trotzdem, dass alle verstehen, dass der Krieg weiter läuft und leider immer brutaler wird. Was vor einigen Tagen in Olenivka passiert ist, das ist ein Ort im Donbass, wo unsere Azov-Kämpfer gehalten wurden. Die wurden einfach von Russland ermordet, obwohl die so viele internationale Organisationen gesagt haben, dass sie quasi diese Militärsoldatinnen unterstützen werden. Und solche Sachen muss man nicht vergessen und darüber muss man reden.
Jetzt, Irina Rehabenka, schreiben Sie an Ihrem Master, Sie haben es vorhin kurz erzählt, kümmern sich um Verwandte und Bekannte und auch Journalisten, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind oder auch um die, die noch in der Ukraine geblieben sind. Bleibt da überhaupt Zeit für eigene neue Pläne?
Ich glaube, wir sind alle, also so wie wir die Ukrainer sagen, also wir sind immer noch am 24. Februar. Also diese Zeit hat irgendwie gestoppt für uns und deshalb kann man nicht so transparent in die Zukunft schauen, würde ich sagen. Alles ist bisschen so nicht so gut sichtbar. Aber der Hauptplan ist natürlich, zurück nach Hause zu kommen. Ich meine, in die Ukraine auf jeden Fall. Wann? Das ist schon die größte Frage. Und was ich bis diesem Wann hier schaffen kann, das ist schon die zweite Frage. Wenn ich sehe, dass ich noch länger in Deutschland bleiben sollte oder könnte, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, noch ein paar Filmprojekte hier zu entwickeln. Ich glaube, sie werden auch sich mit der Ukraine irgendwie verbinden. Und ja, also nachher, glaube ich, ist mein Weg in die Ukraine.
Ganz kurz noch. Also Deutschland ist nicht Ihre zweite Heimat geworden, sondern eine Art Zwischenstation.
Ich kann nicht sagen Zwischenstation, weil ich glaube, ich würde jetzt nicht so eine dritte Station suchen und dann noch so viele Jahre da verbringen. Deshalb, das wird schon, also Heimat, glaube ich, hat man, es gibt Menschen, die sagen, ich habe zwei Heimat. Ich habe sicherlich eine Heimat und das ist die Ukraine. Aber das ist hier in Deutschland. Deutschland ist mein Zuhause. Jetzt für diese Zeit. Und wenn ich in die Ukraine bin, dann hoffentlich in der Zukunft. Ich werde immer sagen, dass ja, ich habe noch ein Zuhause, das ist Deutschland. Aber Heimat ist schon die Ukraine.
Irina Rehabenka, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.